Deutschlandfunk Kultur heute.
Heute mit Stefan Kolderhoff und live aus Venedig, wo am Wochenende die 59. Kunstbiennale eröffnen wird. Das älteste, größte und immer noch wichtigste Treffen der Kunstwelt und des Kunstmarktes. Denn gehandelt wird seit jeher hier auch wenn das heute niemand mehr so gerne zugibt. Die Biennale in Zahlen zu beschreiben, wäre Unsinn. Vielleicht nur so viel, sie besteht traditionell aus drei Teilen, aus diesmal 90 Pavillons, in denen einst öffentlichen Gärten. Und in diesen Pavillons, die auch in der alten Militärwerft, dem Arsenal und im gesamten Stadtgebiet sind, da präsentieren sich Nationen. Also Nationen, Länder, Staaten sind dafür verantwortlich, was dort gezeigt wird, und sie konkurrieren um den Goldenen Löwen. Dann gibt es eine zentrale Ausstellung, in diesem Jahr nach über 130-jähriger Geschichte erst zum dritten Mal von einer Frau, von Cecilia Alemani, kuratiert. Und es gibt unzählige inoffizielle Ausstellungen und Projekte, die sogenannten Collateral Events. Wir wollen heute über den offiziellen Teil sprechen, mit Yilmaz Civiur, dem Kommissar des Deutschen Pavillons, mit Carsten Probst, unserem Kunstkritiker in Berlin, und mit Pavlo Markov, dem Künstler, der in diesem Jahr den Pavillon der Ukraine bespielt. Den gibt es nämlich, anders als den russischen, der geschlossen bleibt, weil die Kuratorinnen und Künstler gesagt haben, ziemlich schnell nach dem Angriff auf die Ukraine, es gibt keinen Platz für die Kunst, wenn Menschen durch Raketen sterben und in Bunkern leben müssen. Pavlo Markov, Sie haben es geschafft, eine Installation aus Kiew nach Venedig zu bringen. Erzählen Sie uns, was Sie im ukrainischen Pavillon zeigen. You managed to get an installation from Kiev to Venezia.
Good evening. Thank you very much for the question. You know, that was, well, the war, when the second part of the war started on 24th of February in the morning, you know, I wasn't absolutely prepared to go to Venice because I had something else to do. I have my mother, which I'm responsible. She's 92 years old. So I went to her. She lives on her own in apartment, you know. So I brought her to our apartment. And we, after 2 days, when the center of Kharkiv was devastated absolutely by the missiles, you know, we decided to go to the bomb shelter. And we stayed there for another week. At that point, I was not thinking to go to Venice. I thought that this is already over. But at the same time, you know, they are one of the curators. We have three curators, Elisaveta German, Maria Lanko and Boris Filonenko, and one of them, you know, she took all the funnels, let's say the main part of our project, to Vienna by her own car.
Also die ganze Geschichte war, dass Pavlo Markov gar nicht darauf vorbereitet war, an der Biennale in irgendeiner Form teilnehmen zu sollen. Er hatte sich auch, als der Angriff, der zweite Krieg in der Ukraine begann, mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Beispielsweise seine Mutter in Sicherheit zu bringen, hat mit ihr in einem Schutzraum, in einem Bunker gelebt. Und dann ist es aber mithilfe der Kuratorinnen des Pavillons gelungen, über Wien im eigenen Auto nach Venedig zu bringen. What did you bring here?
We brought these 78 bronze funnels. This is the essential thing, you know. We can then be able to do at least the installation of the funnels without the water, you know, somehow without. It wouldn't be a funnel, it would be, let's say, a symbol of a funnel, you know, but still we could do that. And I received, after 8 days in Kharkiv, I decided to still to take all the women, you know, for me, there was my wife, my mother, and two other friends of us, Tatiana Barzunova and her mother. So we moved to the western Ukraine, to Ivano-Frankivsk, and there I received already the message from Maria Lenko that she's in Vienna and funnels are with her.
Also die Installation, Carsten Probst und ich haben sie beide heute gesehen, ist eine Wandinstallation, die aus Trichtern besteht. Und den Titel hat Fountain of Exhaustion, also so etwas wie der Brunnen der Erschöpfung. Eine Installation, die mit einem Trichter ganz oben beginnt, der sich dann jeweils in zwei weitere Trichter vervielfältigt. Das Wasser, das man reingießt, und am Ende kommt unten nur noch ganz, ganz wenig raus aus diesen Trichtern. It's a kind of symbolic language, but you prepared that long before second war started.
No, the thing is that this is not the question about war. The thing is that this is the question of exhaustion of humanity in the democratic world. That's the most important.
Also es geht um die Humanität, um die Menschlichkeit in der Welt. Es geht nicht, es ist keine Installation, in der es konkret um den Krieg geht, auch weil sie länger schon vorbereitet worden ist. Es ist trotzdem auch ein Trotzdem. Also dass es den Pavillon überhaupt gibt, war lange nicht sicher, ob es stattfinden könnte. Sie haben es geschafft mit großen Mühen. Is it also nevertheless, nevertheless there is the war. We wanted to have that pavilion and we made it possible.
Yeah, that's important. That's important because, you know, at that point when I received the message from Maria, I understood that at that situation, you know, we also have our certain cultural front. Because behind any war, there is a conflict of two cultures. And now we have definitely this huge conflict between two cultures, which is one of them is based on power and domination, another is based on respect for freedom, independence and the value of human life.
Jeder Krieg bedeutet auch immer den Kampf, den Konflikt von Kulturen. Und hier treffen zwei Kulturen aufeinander. Einmal der der Macht und der Kraft und der Gewalt und auf der anderen Seite die Kultur der Humanität, des Miteinander. And you wanted to show that this is the more powerful culture.
Yes.
Sie wollten zeigen, dass das die stärkere ist.
Thing is that I felt myself much more a citizen of Ukraine at that point than the artist. I realized that this is my duty. You can say it like that. And we decided to go. Then I take my mom, you know, we went to Vienna first, found the place for our mothers to stay there with the help of our friends. I was giving sometimes lectures in Vienna Academy, so I have a lot of friends there. And then we moved to Vienna, or to Venice from Vienna.
Pavlo Markov sagte, er hat es als seine Pflicht angesehen, als Künstler diese Installation möglich zu machen und mit Menschen herüberzukommen, um das hier zu realisieren. Very short question. How are the reactions until today? Welche Reaktionen haben Sie bis heute mitbekommen?
Thank you. You know, until now, you know, the reactions is very positive. I would like to say, you know, we are more than satisfied because it's important. It's very important for Ukraine to be represented as with their own culture in on the international exhibitions like that. Because we only have 30 years of independence.
Wir haben bislang nur 30 Jahre Unabhängigkeit in der Ukraine und natürlich war es uns wichtig, darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist, diese Unabhängigkeit zu erhalten. Pavlo Markov, vielen herzlichen Dank. Thank you very much and good luck for all your relatives and also for your artist projects.
Well, thank you very much and I would like use this possibility to also to be very grateful, to express my gratefulness towards Germany and German people, you know, because they are really supporting also Ukraine in this very difficult situation and we think that we are really very grateful because that's what we need now at these days. Thank
maybe,
you very much. Indeed.
Maybe because it's a kind of similar culture.
Yes, exactly. And that's the point, you know, because we are now, whether we like it or not, but we are now protecting all of us, you know, because this is the challenge for all the rest of the democratic world, you know.
It's again, thank you very much.
Thank you very
good
much.
Luck.
Thank you.
Thank
bye
you,
bye.
Pavlo Markov. Mit Geschichte ganz anderer Art hat das Werk zu tun, das Maria Eichhorn für den deutschen Pavillon erarbeitet hat, eingeladen von Yilmaz Givior, der jetzt auch hier bei uns in Venedig ist. Herr Givior, wer Maria Eichhorn einnäht, der weiß, dass anschließend keine klassischen Bilder an den Wänden hängen. In diesem Fall ist es aber sogar so, dass die Wände eigentlich gar nicht mehr da sind oder jedenfalls nicht mehr in der Form. Erzählen Sie uns bitte, was die deutsche Arbeit ist. Sie besteht nicht nur aus einem Teil, sie findet nicht nur im Pavillon statt.
Die Arbeit von Maria Eichhorn, Translocating a Structure, die sie für Venedig entwickelt hat, für den deutschen Pavillon, besteht aus verschiedenen Komponenten. Eine Komponente ist die Translozierung, deshalb auch Translocating a Structure, ist die Translozierung des Pavillons. Das heißt also, dass der Pavillon für die Laufzeit der Ausstellung nicht an diesem Ort ist. Wir haben dafür zwei Firmen beauftragt, sich damit auseinanderzusetzen. Wir haben sehr detaillierte Pläne darüber, also wie viel Zeit es beansprucht, wie teuer es ist. Wir wissen, wie schwer das Gebäude ist. Und so. Also sehr im Detail das
Translozierung
entwickelt.
Heißt, Sie hatten ernsthaft vor oder Sie haben geplant oder es wäre theoretisch möglich, dieses gesamte Gebäude in einem Stück hier über die Hecke zu heben, auf einen Wasserponton wegzufahren und irgendwann wieder herzubringen. Das wäre möglich.
Ja, das ist komplett möglich. Und wenn ich sagen darf, Sie reden mir zu viel im Konjunktiv, weil aus der Perspektive der Künstlerin existiert dieses Werk. Und das ist ja auch das Schöne an der Kunst, dass es einfach diese Möglichkeit gibt, dass es diese Kraft auch hat, die Kunst. Und das Werk existiert. Wir haben es im Katalog dokumentiert. Man sieht den Platz hier, den leeren Platz mit Menschen auf dem Platz. Und es ist ja auch eine sehr schöne poetische Vorstellung, dass dieser Platz leer ist. Gleichzeitig sehr politisch, denn man kennt ja das Sprichwort der Elefant im Raum. Das heißt also, wenn etwas nicht anwesend ist, ist es oft viel anwesender. Das sind auch Dimensionen, die Teil dieser Translozierung ist. Eine weitere Komponente des Projektes sind Führungen in der Stadt. Zu antifaschistischen Monumenten, die Maria Eichhorn in Zusammenarbeit mit dem IVESA, mit dem Institut, was spezialisiert ist, hier in Venedig auf die Geschichte des Antifaschismus entwickelt hat. Der Katalog ist ein wichtiger Beitrag. Und dann, was das Publikum hier sieht vor Ort, ist das, was Sie beschrieben haben, dass die Wände und der Boden anders ist.
Und wir reden ja überhaupt über den deutschen Pavillon, weil er eben eine Geschichte hat. Weil er ursprünglich mal der bayerische Pavillon war, weil die Nazis ihn dann nach ihrem Geschmack umgebaut haben. Eine nicht sehr schöne Architektur, eine nicht sehr zeitgemäße, eine sehr machtstrotzende Architektur steht hier mitten in den Giardini, umgeben von ganz anderen Gebäuden. Und seit vielen Jahren gibt es fast schon dieses geflügelte Wort, die Künstler arbeiten sich am Pavillon ab. Wenn er nun tatsächlich weg gewesen wäre, wäre das doch mal ein Schlusspunkt gewesen. Dann hätten wir doch tatsächlich mal das endgültige Statement zu diesem Pavillon gehabt. Ja. Wäre es nicht doch toll gewesen, nicht nur die Bruchstellen innen klar zu machen, sondern es tatsächlich auch zu machen? Oder stelle ich da gerade eine spießige Frage?
Nein, es ist die Frage, was Sie unter tatsächlich verstehen.
Okay.
Also aus meiner Perspektive ist es wirklich, auch wenn es nicht physisch umgesetzt ist, ist es in der Welt und existiert als Gedanken, existiert als Bilder, existiert als Kalkulationen. Und was wir, was Maria Eichhorn hier in ihrer Recherche herausgefunden hat, ist, dass der Pavillon von 1909, man liest manchmal in der Literatur zum Pavillon, dass er 1938 abgerissen wurde. Man liest manchmal zwar auch, dass er modifiziert wurde, aber häufig auch, dass er abgerissen wurde. Und Maria Eichhorn hat in ihrer Recherche herausgefunden, dass hier eigentlich, und das erlebt man, wenn man im Pavillon ist, eigentlich zwei Gebäude stehen. Nämlich der Pavillon von 1909, der hier steht und den die Nazis erweitert haben. Sie haben diesen martialischen Portikus vorgebaut und sie haben ihn erhöht. Und das Schöne im Pavillon ist, ohne dass man viel erzählt, erkennt man die Nahtstellen, die sie freigelegt hat, weil der größte Teil des Baus von 1909 mit Ziegelsteinen gemauert ist, während die Nazis den Bau mit Beton erhöht haben und auch das Fundament, wir konnten die Fundamentwand, die Rückwand freilegen und wir sehen auch da, dass mit Beton die Erweiterung der Nazis stattgefunden hat.
Es sieht wirklich 10 Meter von uns entfernt, wir stehen hier vor dem Pavillon in diesem Portikus, es sieht wirklich aus wie eine Baustelle, also Putz ist abgeschlagen, man sieht, wo irgendwann mal Türen zugemauert worden sind, der Boden ist aufgebrochen. Das erinnert mich ein klein bisschen an Hans Hake 1993, der das auch schon gemacht hat, um aufs Gebäude zu reagieren.
Wenn ich da kurz etwas zu sagen darf.
Bitte.
Hans Hake ist halt sehr interessant. Zum einen hat Maria Eichhorn ein Interview mit Hans Hake in dem Katalog veröffentlicht, das sie jetzt extra dafür gemacht hat. Und ich wurde von jemand gefragt, das fand ich eine sehr bezeichnende Frage, hat Hans Hake etwas gefunden? Und das ist deshalb bezeichnend, weil Hans Hake nie etwas gesucht hat. Mhm. Hans Hake hat ein Bild erzeugt mit dem Zertrümmern des Bodens, während Maria Eichhorn, wie gesagt, eine enge Kollegin von Hans Hake, die sich seit 30 Jahren kennen, den Boden geöffnet hat, weil sie wusste durch die Recherche, dass da das Fundament der Außenwand ist. Das ist also eine Nähe, aber gleichzeitig auch etwas fundamental anderes.
Was mich fasziniert hat an dem Katalog ist, dass diese Recherchen ja viel weiter gehen als nur im Hinblick auf den deutschen Pavillon. Also sie recherchiert ja auch zur Situation der Giardini, die eigentlich mal öffentliche Gärten waren, dann aber quasi von der Kunst besetzt wurden. Wenn hier keine Biennale stattfindet, darf niemand rein. Ist das hier bewacht? Nationen haben das hier quasi usurpiert, dieses Gelände.
Also besetzt kann man sagen und auch ökonomisiert. Denn man kommt ja hinein, aber man muss Eintritt zahlen. Und das heißt also, die ursprünglich mal den öffentlichen Raum, das kennen wir auch in anderen Bereichen, der öffentliche Raum, der eigentlich, wenn man es ernst nimmt, öffentlich ist und für jeden zugänglich sein sollte, ist hier ökonomisiert. Also nur mit dem Eintritt, und die Tickets werden auch immer teurer, nur dann darf man das rein. Das ist auch etwas, was Sie beschäftigt. Und was Maria Eichhorn beschäftigt, ist die Verbindung der Biennale zum Kolonialismus. Es ist ja bezeichnend, dass beispielsweise so ein kleiner Staat wie Belgien sehr früh einer der ersten Nationen war, die ein Pavillon hatten. Und warum? Natürlich, weil sie eine Kolonial dadurch sehr viel Geld hatten. Und auch die Pavillons wurden ursprünglich von der Biennale erstmal gebaut und dann verschiedene Nationen angeboten für Geld natürlich, also verkauft. Also auch hier ist die Ökonomisierung sehr stark, und das ist etwas, diese Kolonialgeschichte, die Geschichte der Ökonomisierung, das ist alles, was Maria Eichhorn im Zusammenhang der Biennale interessiert.
Carsten Probst, dann frage ich Sie jetzt als Kritiker, eine gute, eine überzeugende Arbeit?
Ich finde sie ganz gut. Ich will die Gelegenheit nutzen, gleich eine Frage noch zu stellen, weil ich eigentlich mich gefragt habe, auch anhand von Reaktionen, die ich schon von Leuten in Diskussionen jetzt über den Pavillon bekommen habe, was ist eigentlich die optische Wahrnehmung dieser Arbeit? Und alles lief ein bisschen darauf immer hinaus, dass immer gesagt wurde, wir müssten uns eigentlich den Katalog noch einmal anschauen. Ist nicht der Katalog mit dieser sehr sorgfältigen, in deutscher Gründlichkeit ausgeführten Recherche, großartigen Recherche natürlich, aber sehr gründlichen, sehr tiefgehenden Recherche und mit dem ganzen Diskurs, mit den Diskussionen der verschiedenen Begriffe, die dahin dranhängen, ist der nicht mindestens 50% dieser Arbeit?
50% wäre mir zu viel, 50% wäre mir zu viel, aber er ist auf jeden Fall integraler Bestandteil der Arbeit. Und ich möchte Ihnen gerne widersprechen. Ich würde nämlich sagen, dass die formale gestalterische Präsenz, die hier in diesem Raum realisiert wurde, die Art, wie die Putzschichten freigelegt wurden, was sehr schön ist, sind diese weißen Beschriftungen, weiß auf weiß, die dann quasi wie Bilder oder wie ein Minnetekel aus der Wand erscheint und wieder verschwindet. Hier findet sehr, also auch alles, jede formale Setzung ist von Maria Eichhorn sehr genau austariert und bildet ein zusammen eine Erscheinung, die ich überzeugend finde, auch ohne den Diskurs überzeugend finde.
Carsten Probst, den Kolonialismus-Aspekt hat Yilmaz Djibior gerade schon angesprochen. Das ist eins der Themen, die sehr stark in den vergangenen 3 Jahren, es waren ja diesmal nicht 2 Jahre seit der letzten Biennale, sondern durch die Pandemie 3, den öffentlichen Diskurs geprägt haben. Es gab weitere, das Gender-Thema, die Männerlastigkeit von Veranstaltungen wie Biennalen, Diversität, die Frage nach dem Nationenprinzip, die Maria Eichhorn damit natürlich auch stellt. Wie ist es insgesamt? Sie haben jetzt die undankbare Aufgabe, sowas wir einen Überblick geben zu müssen über diese Biennale. Was haben Sie noch gesehen? Sind es die gesellschaftlich diskutierten Themen, die hier auch in der Kunst stattfinden?
Ja, das ist wirklich eine große Aufgabe. Ich will es versuchen, wirklich herunterzubrechen auf einige wenige Dinge, die mir aufgefallen sind. Das eine, was eigentlich mit der Biennale direkt gar nichts zu tun hat, ist, dass sich in dem Erlebnis dieser Veranstaltung 3 Schichten überlagern. Einmal die Ausstellung selbst, die Biennale selbst, die sowieso ein großes Schiff sagt, wir sind wieder klar, in See zu stechen und alles ist ruhig und alles ist gut, kommt alle wieder her, wir machen Normalität wie vor dem. Das zweite ist aber die thematische Überschneidung mit der Pandemie, auf der einen Seite, die ja auch Thema ist, aber die beispielsweise zu absolut widersprüchlichen Situationen führt, während Downtown Venedig nachts feiert, auf den öffentlichen Plätzen ohne Maske mit 1000 Leuten, versammelt in engster Staffelung sozusagen. Also da wird tatsächlich diese Normalität wieder gelebt, während auf der Biennale immer sehr auf Maske und so weiter geachtet wird. Und dann natürlich der Krieg in der Ukraine, der irgendwie auch sehr verhalten, manchmal auch mit etwas problematischen Installationen hier in Giardini, so ein wenig noch spontan mit hineingewachsen ist in das Programm. Also wir haben 3 Diskurse, die sich hier nicht direkt überlagern oder nicht direkt immer berühren, aber immer da sind, immer gleichzeitig in der Wahrnehmung da sind. Aber die Hauptausstellung selber versucht, all diese Themen ja fast enzyklopädisch in verschiedensten Positionen, teilweise sehr kleinteilig, zu vereinen, aufzusplitten auch wieder, zu diversifizieren in vielen verschiedenen künstlerischen Positionen und Stimmen. Die sowohl die Gender-Thematik, sind ja überwiegend Frauen, KünstlerInnen, die aufgestellt sind,
18%,
sowohl die Gender-Thematik als auch die Thematik des globalen Südens, des weißen Blickes und so weiter, immer zu adressieren versucht, aber das in einem Format, was ich interessant finde, weil es sehr museal daherkommt in der gesamten Staffelung beider Ausstellungen.
Eine klassische kuratierte Ausstellung heißt The Milk of Dreams nach einem Kinderbuch, nach einem Buch, das Leonora Carrington, die surrealistische Malerin, geschrieben und ihren Kindern erzählt hat. 1500 Werke. Irgendjemand hat sich ausgerechnet, wenn man nur 5 Minuten für jedem stehen bliebe, würde man 9 Tage brauchen, um alles zu sehen. Nur in der kuratierten Ausstellung. Ist das zu viel? Ist das eine Materialschlacht auch?
Man muss natürlich auswählen, glaube ich, immer grundsätzlich. Aber es ist tatsächlich, grenzt erstmal für jemanden, der nicht so vorbereitet ist, an eine Überforderung. Weil viele KünstlerInnen auch vielleicht nicht so sehr bekannt sind. Es gibt auch Kombinationen, Paarungen sozusagen oder Tripel von verschiedenen Positionen, die man dann auch noch erstmal verstehen muss. Das ist also eine riesige Aufgabe. Da würde ich sagen, das fordert einen geradezu auf zum selektiven Blick, was einem gefällt und was nicht. Das ist vielleicht nicht einerseits in der Sache. Das zweite ist The Milk of Dreams. Auch da habe ich mich gefragt, dieser Titel hat so ein wenig eine idealistische Konnotation, als ob Kunst tatsächlich eine Möglichkeit der Weltschöpfung, der besseren Weltschöpfung vielleicht in den Träumen.
Der Heilung habe ich in vielen Stunden gedacht.
Und da
wurde es
könnte,
fast ein bisschen kitschig.
Da wurde ich dann fast etwas stutzig, ob das tatsächlich die Aufgabe dieser enzyklopädischen Präsentation sein darf oder kann.
Wir müssen noch wenigstens kurz über Pavillons sprechen. Herr Probst, 3 Pavillons, die Ihnen aufgefallen sind.
3 Pavillons, die mir aufgefallen sind. Erstens der belgische Pavillon, aber das liegt wirklich daran, dass ich in den letzten Jahren so bombardiert worden bin mit identitären Positionen bei KünstlerInnen und Statements, dass Francis Alice im belgischen Pavillon tatsächlich ein bildnerisches Mittel gefunden hat, um diese ganzen von Ihnen vorhin genannten Themen, Gender und globaler Süden und so weiter, aus der Sicht von Kindern zu dokumentieren, und zwar von Kinderspielen. Die Kinder nehmen gar keine Stellung dazu, sondern sie werden in ihren Umgebungen sozusagen gefilmt. Und der zweite Pavillon, der mich sehr interessiert hat, war der polnische Pavillon.
Das geht mir genauso, ja.
Wo es eigentlich um eine sehr komplexe Konstellation geht. Es wird ein Palazzo aus Ferrara mit den Wandfresken dort aufgegriffen von einer Roma-Künstlerin, die also tatsächlich auch die Roma-Identität in Europa mithilfe dieser Fresken noch einmal überarbeitet und diese Identität dort hineinarbeitet. Das ist ein sehr komplexes Werk, das man jetzt nicht so ganz einfach herunterbrechen kann, aber optisch überaus beeindruckend.
Genähte Bilder.
Das sind natürlich Stilwerke, richtig, ja. Mhm. Das sind die beiden, die mich so am meisten beeindrucken.
Um den dritten kommen Sie jetzt nicht drum herum.
Der deutsche Pavillon natürlich.
Gut. Herr Givio, haben Sie denn überhaupt schon was sehen können, außer dem deutschen Pavillon?
Sehr wenig. Die Kollegen hier während des Aufbaus, die Briten, die Franzosen, habe ich mir angeschaut, auch sehr empfehlenswerte Pavillons.
Stimmt. Dann frage ich Sie beide zum Schluss noch, ist eine Biennale nochmal mit dem Nationenprinzip, mit der Fülle an Menschen, die sich durchwälzen, ist das nach wie vor ein zukunftsträchtiges Prinzip, über 130 Jahre alt jetzt? Sollte es auch in 2 Jahren wieder eine geben oder muss man mal über neue Formen nachdenken?
Ich würde vielleicht einen Ansatz aufnehmen, der in Ihrem Katalog, Givio, steht vom Deutschen Pavillon, nämlich, dass man dieses Biennalgelände entgrenzt, also wirklich von diesem umzäunten Gebiet wegkommt und es öffnet zu der Stadt. Das würde für mein Gefühl auch ganz viele Fragen zum Pavillon schon ansatzweise in die Diskussion bringen.
Dem schließe ich mich natürlich vollumfänglich an.
Gut, in Ordnung. Ein Aspekt, der mir noch aufgefallen ist, und da weise ich aus bestimmtem Hintergrund darauf hin, ist, dass manche übrigens ihre Pavillons auch sozusagen überlassen haben. Also Sie haben gerade die Roma-Künstlerin im polnischen Pavillon schon angesprochen. Die Niederlande haben ganz darauf verzichtet, ihn hier auf den Giardini zu bespielen, haben es Estland dafür überlassen. Und ähnlich hat es auch der nordische Pavillon gemacht, den diesmal indigene Gruppen bespielen. Und ich erzähle das deswegen, weil der Deutschlandfunk mit dem nordischen Pavillon zusammengearbeitet hat. Es gibt eine Sami-Geschichte von Andreas Summer als Hörspiel. Die können Sie, wenn Sie mögen, in diesem Programm am Dienstag als Hörspiel hören. Auch das lohnt sich. Sollten Sie nach Venedig kommen wollen, tun Sie das mit Sicherheit. Es lohnt sich wirklich. Es erweitert den Horizont. Es gibt ganz viel zum Nachdenken, aber auch ganz viel, was einfach nur Spaß macht, sich anzugucken. Tun Sie es aber vielleicht nicht in den ersten Wochen. Auch im Spätsommer, auch im Herbst ist Venedig noch schön. Das war Kultur heute. Heute aus Venedig. nach uns kommen, Sie wissen das, die Nachrichten, dann kommen die Informationen am Abend mit allem, was es an Aktuellem heute gegeben hat. Mein Name ist Stefan Koldehoff, im Namen aller Beteiligten hier in Venedig, aber auch in Köln. Danke fürs Zuhören und danke fürs Weiterhören.